Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Interception, der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, wir sind immer noch relativ am Anfang der Offseason und um euch diese Offseason so ein bisschen zu verschönern, sage ich mal, haben wir uns ja etwas überlegt, dass wir mal Experten und Fans zu den Teams und zu den Ausblicken zur Offseason und den Rückblicken zur letzten Saison zu Wort kommen lassen. Ja, bei uns ist jetzt ein Mann, den ihr mit großer Wahrscheinlichkeit aus Funk und Fernsehen bestens kennt, nämlich der RAN-NFL-Statistikmann Roman Motzkus. Hallo.
Ja, schönen guten Abend. Grüß dich.
Ja, wir haben uns heute für dich die Seattle Seahawks mal ausgesucht. Wie stehst du denn zu den Seattle Seahawks?
Naja, Seattle ist natürlich ein Team, was immer sehr gut polarisieren kann. Ich kenne die Seahawks halt schon sehr lange. Eigentlich, ja, seit ich mich mit Football befasse, sind sie natürlich auch immer ein Thema gewesen für mich. Es ist allerdings natürlich nicht ganz leicht für mich, weil ich bin eigentlich seit Jahr und Tag 49ers-Fan. Und da ist man natürlich mit den Seahawks eher mit einer, sagen wir mal, distanzierten Sache zusammen. Aber es ist ja in der letzten Zeit viel, viel passiert mit den Seahawks, gerade was da so als Erfolgen und eigentlich auch an Aufbau und auch an Fanbase passiert ist. Dementsprechend bin ich natürlich auch immer sehr daran interessiert und ich sehe sie ja relativ oft. Und deswegen schaue ich natürlich auch ganz gerne, was diese Mannschaft macht. Ich bin allerdings inzwischen eher, sagen wir mal, ja, neutraler Fan geworden. Ich bin ja selber Football-Fan, wenn man es jetzt ganz genau sieht. Und dadurch, dass ich mich ja damit ein bisschen beruflich auch befasse, probiere ich da auch den Abstand zu den Teams so zu gewahren, dass man jetzt nicht ein Die-Hard-Fan in einer Richtung ist, sondern natürlich schön Football sehen will. Und das kann man durchaus ab und zu auch in Seattle sehen.
Ja, wo wir beim Thema der 49ers und der Seahawks sind, habe ich noch einen kleinen Fun-Fact am Rande. Ja, in Ulm hast du relativ viele 49ers-Fans. Und ich kann mich noch erinnern, damals den Super Bowl zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots. Und als es dann eben am Ende doch wirklich sehr, sehr knapp wurde und dann eben auf diese Last-Second-Interception von Malcolm Butler rauslief, da hat man immer mehr gemerkt, wie witzigerweise die 49ers-Fans immer mehr zu den Seattle Seahawks gehalten haben, was mich in dem Moment dann doch schon sehr verwundert hat.
Ja, hier in Deutschland ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich kenne das auch hier aus unserem RAN-NFL-Football-Stammtisch, den wir in Berlin inzwischen haben. Da sind auch in dieser Gruppe schon über 150 Leute und die Ursprungszelle kam eigentlich aus einer Idee, weil wir mal unsere Kickoff-Show live gemacht haben und dann kamen da erstaunlicherweise einige 49ers und einige Seattle-Fans und diese sind jetzt zusammen der Ursprungskern dieser Gruppe und die machen ganz, ganz viel zusammen. Also hier in Deutschland ist das eher ein sehr positives Miteinander und ein bisschen Sticheln. Und dann hält man vielleicht auch bei so einer Situation eher zum NFC oder zum NFC West Team dann auch noch dementsprechend nach dem Motto, unsere Division hat vielleicht doch gewonnen. Aber gut, war damals nicht so und ist auch schon lange her, dass es so passiert ist.
Ja, sehr geil. Um es mal ganz RAN-NFL-mäßig hier zu sagen, Football is family.
Ja, das auf jeden Fall. Und das habe ich wirklich hier sehr zu schätzen und zu kennengelernt. Weil ich bin auch dann öfter mal zu Veranstaltungen, Partys und Grillfesten oder ähnliches eingeladen, gehe da auch sehr, sehr gerne hin, weil man nicht nur, natürlich viel über Football, aber nicht nur über Football redet, sondern halt inzwischen da auch echte Freundschaften entstanden sind. Und das macht tierisch Spaß. Und da ist dieser Begriff Football is Family wirklich sehr, sehr groß, weil die Jüngsten sind, glaube ich, so um die inzwischen anderthalb Jahre und die Ältesten, ja, da zähle ich dazu, sind dann so um über 50. Also da sind dann schon ein breites Publikum mit Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und lauter Footballverrückten. Das ist richtig lustig und macht Spaß.
Ja, wunderbar. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder so ein bisschen back to topic. Und dieses Topic, ja, das sind die Seattle Seahawks hier bei uns. Die Saison hatte etwas holprig angefangen. Sagen wir mal so, 5 Niederlagen in den ersten 10 Spielen. Allerdings alle bis auf Week 1 die Broncos gegen Playoff-Teams. Und auch sonst waren durchaus sehr viele knappe Spiele, zum Beispiel natürlich die Wildcard-Round, die dann knapp verloren ging. Was muss sich denn deiner Meinung nach bei den Seahawks zur nächsten Saison hin ändern?
Ja, es haben ja schon viele gesagt vor der Saison 2018, das ist eine Umbruchsaison, sind viele ältere Spieler gerade aus der Defense her gewechselt oder haben aufgehört. Da haben viele gedacht, ja, das ist dieses Jahr schon nichts mit dem Playoff-Platz. Hat sich ja doch ein bisschen anders noch gezeigt. Lag dann vor allen Dingen daran, dass das Laufspiel der Seahawks doch wieder zu alter Stärke gefunden hat. Waren eine der besten Mannschaften, was das Laufspiel angeht. Nicht immer unbedingt effizient, aber halt auf jeden Fall immer auch in den richtigen Momenten entlasten, gerade auch für Russell Wilson. Also da haben sie wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Ich glaube, dass die Defense, obwohl sie letztes Jahr dann zum Ende hin gerade doch schon recht gut wieder eingespielt war, doch noch ein bisschen Verjüngungskur braucht und auch noch ein bisschen mehr Druck. Weil das ist das, was viele Mannschaften, glaube ich, jetzt gerade auf der Suche sind, gerade Edge-Rusher, das heißt also die um die Ecke kommen als Defense-End oder als Outside-Linebacker und Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben können, da kann noch ein bisschen was passieren und vor allen Dingen noch ein bisschen Tiefe auch in der Offensive-Line, weil da weiß man natürlich, umso besser die dicken Jungs vorne drücken können, umso einfacher ist das Laufspiel oder wird es auch für Russell Wilson am Leben zu bleiben, bei seinen Spielzügen natürlich, im übertragenen Sinne. Also von daher ist da schon, glaube ich, noch ein paar Needs und vor allen Dingen auch gerade in der Tiefe der Passverteidigung muss noch ein bisschen was passieren und das spielt dann auch wieder zu den Edge-Rushern dagegen. Das heißt also, wenn du vorne Druck machen kannst, brauchst du natürlich auch hinten die Jungs, die dann die Wide Receiver abdecken können und dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Ball wieder abfangen können. Also so eine Legion of Boom 2.0 wäre, glaube ich, das Richtigste für die Seahawks in 2019.
Alles klar, du hast ja gerade eben schon so ein bisschen die Needs angesprochen und da wären wir jetzt auch tatsächlich schon bei der nächsten Frage, die da lautet, was brauchen denn die Seahawks nun, um wirklich langfristig, sag ich mal, wieder um die Krone in der NFC mitspielen zu können, ja? Ist es wirklich nur die Defense, die sich da ein bisschen verbessern muss? Also du hast es gerade eben schon gesagt, so ein bisschen Legion of Boom 2.0. Oder können sie da auch offensiv wirklich noch gut was gebrauchen, sag ich mal?
Es ist ja immer der gesunde Mix, den du brauchst. Also von daher ist das schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Natürlich muss erstmal ja im übertragenen Sinne so wenig wie möglich Punkte kassieren. Das heißt also, ja, jetzt mal den klassischen Fußballspruch, die Null muss stehen, gibt's natürlich beim Football nicht so. Aber wenn man so schaut, wer dann noch im Defense Backfield übrig geblieben ist, da sind halt nicht mehr wirklich so viele, wo man sagen kann, ja, das sind Playmaker außer Cam Chancellor. Und wir wissen alle, der junge Herr ist nicht mehr der Jüngste im wahrsten Sinne des Wortes und hat auch einiges auf dem Buckel. Und mal sehen, wie er von seiner Verletzung auch zurückkommt. Und dann sind ein paar Fragen auch übrig, was mit dem Defense Backfield insgesamt ist. Also ja, klar, du hast Shaquille Griffin, du hast Trey Flowers. Das sind Jungs, die können spielen. Die sind auch noch jung, aber da fehlt halt auch noch ein bisschen die Möglichkeit, eine ganze Saison auf höchstem Level zu spielen. Und dann kommt dann halt auch ein bisschen noch die Frage, was können wir in der Defense noch machen? Dazu kommt natürlich, gerade was ich eben schon mal ansprach, die Offense-Line, der Dreh- und Angelpunkt bei den Seahawks. Denn wenn die Jungs gesund bleiben, dann ist das sehr richtig gut. Die Tiefe in der Offense-Line, die fehlt noch ein bisschen, weil die Seahawks kommen immer, schon seit Jahren, eigentlich nur gut zurecht, wenn sie auch ein gutes Laufspiel haben. Damit gewinnt man in den entscheidenden Situationen, weil man den Ball kontrolliert, den Gegner kontrolliert und vor allen Dingen, wenn das Laufspiel gut läuft, öffnest du natürlich auch über Play-Action und über die Mobilität von Russell Wilson die Möglichkeit, mit Rollout-Pässen deine Wide Receiver zu bedienen. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, der ist natürlich extrem wichtig. Wide Receiver, die Tiefe auf dieser Position, die ist auch nicht wirklich gegeben. Natürlich ist Doug Baldwin noch da, aber der Mann ist auch in seiner 9. Saison. Und dann haben wir Tyler Lockett in dem 5. Jahr, allerdings auch immer mal gut für eine kleine Verletzung. Also da muss ein bisschen was passieren. Da sind viele junge Leute auch im Hintergrund, die noch nachrücken müssen. Da sind jetzt Leute auf dem Roster wie Kanan Reynolds oder Caleb Scott oder Malik Turner. Die hat noch kein Mensch gehört. Da muss man erst mal schauen, was da passiert. Ich denke mir mal auch, dass vielleicht der eine oder andere Wide Receiver während der Draft dieses Jahr von den Seahawks genommen werden, weil Running Backs haben sich in letzter Zeit schon geholt. Offensive Line kann man vielleicht auch noch in der zweiten, dritten Runde holen. Kann durchaus sein, dass die Seahawks mal auf den Wide Receiver in der ersten Runde gehen.
Ja, du hast es vorhin schon gesagt, dass die Defense der Seattle Seahawks wirklich einen großen Umbruch hatte mit dem langsamen Wegbruch der Legion of Boom, aber auch in der Offensive. Da gab es einen doch sehr, sehr großen Umbruch und eine große Rolle dabei spielte der Offensive Coordinator der Seattle Seahawks, Brian Schottenheimer, der 2018 neu dazukam Und ja, ich weiß nicht, also viele Leute sahen auch in ihm so ein bisschen die Schuld daran, dass die Offense nicht ganz so gut ins Laufen kam. Er hatte zwar in dieser Saison noch so ein bisschen den Welpenschutz, aber man muss eben auch dazu sagen, dass es nicht seine erste Station in der NFL als Coordinator war. Wie siehst du die Rolle Schottenheimers in der Offense oder vielleicht auch in der Tatsache, dass die Offense nicht ganz so gut ins Laufen kam?
Ja, es ist mal relativ schwer, mit einem neuen Offense-Coordinator umzugehen, weil ein Offense-Coordinator hat es ein bisschen komplizierter als ein Defense-Coordinator. Defense ist immer relativ einfach. Du musst zerstören, was andere Leute probieren aufzubauen. Bei der Offense ist es so, du probierst ein Spiel aufzubauen. Du musst doch eher, sagen wir mal, genauer arbeiten. Und dementsprechend hast du die Schwierigkeit, dich auf deinen Quarterback einzustellen oder auch auf deinen Wide Receiver, Running Game. Und du musst natürlich auch immer schauen, was hast du denn überhaupt für Waffen zur Verfügung? Und dementsprechend ist das für Schottenheimer ein bisschen komplizierter gewesen. Er musste sich reinarbeiten, hatte natürlich zwar die gesamte Offseason und Preseason dazu, aber das ist immer nicht ganz so leicht. Und dementsprechend war es auch für ihn, der ist das erste Mal, glaube ich, so richtig als Offense Coordinator. Die letzten zwei Jahre davor war er bei den Indianapolis Colts als Quarterbacks Coach. Jetzt hat er auf einmal die Voraussetzung, dass er es selber callen muss. Das ist auch immer so eine Sache. Ist nicht so einfach. Auch wenn er Erfahrung hat, ist es immer ein bisschen was anderes, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt natürlich nach einer so langen Vorbereitung die Spieler auch auszusuchen und zu wissen, wie sie ticken, natürlich auch mit den Quarterback und den Running Backs und der Offense Line länger gearbeitet zu haben, wird es natürlich jetzt anders sein. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Schottenheimer entweder dieses Jahr den Durchbruch bei den Seahawks schafft und das wieder zu alter Stärke hinkriegt oder dann vielleicht auch gleich schon wieder den Hut nehmen muss. Mal sehen.
Alles klar, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal von Brian Schottenheimer zu einer Position ja weiter oben, in Anführungszeichen. Denn auch Pete Carroll wurde ja in letzter Zeit häufiger kritisiert. Richard Sherman und Michael Bennett beispielsweise meinten 2018, nachdem sie bei den Hawks raus waren, dass sein System an sich eher fürs College als für die NFL gemacht sei. Wie sehr trifft ihn die Schuld am Nichterfolg der Franchise? Kann man das überhaupt so sagen?
Naja, also man muss natürlich sehen, dass Pete Carroll da eine ganze Menge auch Erfolg reingebracht hat. Also einen Super Bowl zu gewinnen und danach gleich wieder mal einen Super Bowl zu stehen, ist nicht so schlecht. Und auch eine Mannschaft über Jahre hinweg immer als Playoff-Kandidaten mindestens oder in den Playoffs zu haben, da ist das schon okay. Und wenn man sieht, der ist ja schon seit Januar 2010, also eine wirkliche ganze Weile als NFL-Headcoach bei den Seahawks. Ich muss ehrlich gestehen, ich würde mich da als Spieler nicht trauen zu sagen, er ist nicht der Richtige. Weil natürlich hat er lange, lange Zeit College-Erfahrung, aber das ist ja auch gut so, weil er junge Spieler entwickeln kann. Er weiß, wie die jungen Spieler ticken. Er hat Russell Wilson zu einem der besten Quarterbacks der NFL gemacht. Also ich meine, viel besser kann man da eigentlich nicht coachen. Und man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man jedes Jahr immer um den Super Bowl mitspielt. Das sind in der NFL, das wisst ihr selber, ganz viele Faktoren, die dazukommen, Verletzungen, Draft, Free Agency, Geld, was dahinter steckt, kann ich mir den Mann überhaupt noch leisten oder nicht, bringe ich damit vielleicht auch ein bisschen Ruhe in meinen Locker-Room. Ich meine, so ein Sherman und auch so ein Bennett und noch vielleicht der ein oder andere sind ja auch Jungs, die gerne die Klappe aufmachen. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass dann der Head Coach sagt, okay, pass auf, General Manager, wie sieht's aus? Müssen wir den unbedingt bezahlen oder können wir uns dafür einen jungen, neuen aufbauen, der dann vielleicht auch ein bisschen besser in die Teamhierarchie passt? Kann mir vorstellen, dass wenn jemand zu lange da ist, dann auch mal dem Coach ein bisschen zu viel erzählt. Deswegen, also ich denke eher, dass gerade wenn man sein Gesamtrekord sieht, ich meine, der hat 112 Siege, 79 Niederlagen, ein Unentschieden in der Regular Season und in der Postseason vor allen Dingen 10-7. Das heißt also 10 Siege, 7 Niederlagen. Also das sage ich ja auch schon. Er ist ziemlich oft in die Playoffs gekommen in den 12 Jahren, die er da ist. Und ja, ich meine, er ist immerhin auch der 39. Headcoach, der 100 Siege in einer regulären Saison gemacht hat, also beziehungsweise in der gesamten regulären Saison. Haben nur 39 Coaches geschafft. Das sind natürlich Fakten, die für ihn sprechen. Und ich würde eher in dieser Situation für den Headcoach sprechen und gegen einen Spieler, der halt nicht mehr da ist, weil er nicht mehr gepasst hat, zu teuer war oder halt einfach auch zu viel aufgemuckt hat. Das wissen wir ja von außen gar nicht.
Alles klar, also Pete Carroll hat die Seahawks noch gut im Griff, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich weiß, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind noch relativ früh in der Offseason, aber Hast du denn schon eine Bold Prediction für die Saison 2019 der Seattle Seahawks, wo es nach aktuellem Stand natürlich, also alles ohne Gewehr, hingehen könnte für das Team, für die Franchise?
Es ist natürlich sau schwer, weil die NFC West in der kommenden Saison, denke ich mal, noch ausgeglichener spielen wird als dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass die Rams dieses Jahr so stark wieder von vorne weglaufen. Die müssen auch erstmal den Super Bowl Blues ein bisschen überstehen. Die 49ers sind nicht zu unterschätzen, wenn die Jungs jetzt auch gesund sind, was da zurückkommt und was die jetzt auch mit ihrem Cap Space noch machen können. Da kann einiges noch dazukommen. Und wenn man dann sieht, Arizona, ja, ist zwar die schlechteste Mannschaft der vergangenen Saison gewesen, aber die sind auch mal für eine Überraschung gut. Das heißt, es wird verdammt schwer, in die Playoffs zu kommen. Also die Division zu gewinnen, das wird verdammt schwer. Da muss schon vieles gut zusammenspielen. Und da muss vor allen Dingen in der Verteidigung, glaube ich, noch der nächste Schritt gemacht werden. In der Offense, ja, das sieht gut aus, finde ich. Wenn jetzt noch Stabilität in der Offense-Line passiert, dann spielen die auf jeden Fall da mit. Aber ich denke eher, dass es vielleicht, wenn im Idealfall überhaupt, Richtung Wildcard geht. Und dann ist der Weg natürlich auch ganz weit bis zum Super Bowl oder bis in, ja, vielleicht noch was anderes zu machen. Also ich sehe Seattle auch dieses Jahr wieder in einem Umbruch. Vielleicht nicht ganz so extrem wie letztes Jahr. Und wer letztes Jahr gesehen hat, hat es auch für die Playoffs gereicht. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder zu den Playoffs reicht, aber da muss vieles gut laufen und vor allen Dingen müssen die wichtigen Spieler verletzungsfrei bleiben. Offense Line, Defense Backs und natürlich auch Russell Wilson. Und dann sieht es vielleicht ganz gut wieder aus, weil Pete Carroll hat da genug Erfahrung und ich glaube schon, dass er weiß, was er tut und er hat die Seahawks auf jeden Fall noch im Griff.
Alles klar, also Russell Wilson und Pete Carroll haben die Seahawks im Griff, aber trotzdem wird es schwer werden nächste Saison. Das sagt Roman Motzkus. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du ein Teil dieses Podcasts zu den Seattle Seahawks warst.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.